Blumen. Einmal ging ich etwas angeschlagen durch das schöne Villenviertel. So viele Prachthäuser, so riesige Gärten, so viel Geld. Wo kam das her? Wie lebte man da drin? Mein kleines Leben in meinem kleinen Haus war gerade mal wieder zusammengekracht. Ich hielt es draußen besser aus als drinnen, ging stundenlang durch die stillen Straßen, dachte mir Geschichten von anderen Leben aus. Vor einer Villa in der Lindenallee hielt ein Jaguar. Ein Mann stieg aus mit einem großen Blumenstrauß. Er wickelte ihn aus dem Papier, hielt ihn in der Hand, sah ihn nachdenklich an. Dann sah er hoch, ich war gerade bei ihm angekommen, unsere Blicke trafen sich. Seiner müde, angestrengt, ratlos, meiner wohl eher melancholisch, hoffnungslos, aber doch auch interessiert. Wir sahen uns etwas länger an als nötig. Dann reichte er mir den Strauß und sagte, »Nehmen Sie ihn, sie freut sich sowieso nicht«, gab mir die Blumen, warf das Papier auf die Rückbank, schloss das Auto, ging zum Tor, klingelte, stützte sich mit einer Hand an der Mauer ab, sah auf seine Schuhe, wartete, sah mich nicht mehr an. Ich stand da, bis das Tor sich hinter ihm schloss. Ich bin jahrelang immer wieder an diesem Haus vorbeigegangen, habe ihn oder sein Auto nie mehr gesehen. Ich hoffe, er hat sich von einer Frau, die sich über solche Blumen nicht freut, getrennt und ist jetzt glücklich. Ich hätte gern seine Adresse, um mich zu bedanken. Diese Geschichte ist mein Dank. Kindergarten. Ich komme aus dem Kindergarten nach Hause und singe stolz ein neu gelerntes Lied vor. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen aus Zuckerplätzchen fein. Wer mag der Herr wohl von dieses Häuschen sein? Was singst du da? Fragte meine Mutter. Ich fange wieder an. Hänsel und Gretel. Nein, sagte sie da am Schluss. Wer mag der Herr wohl von dieses Häuschen sein? Krähe ich. Sie sagt von diesem Häuschen. Ich sage, Tante Gisela sagt aber von dieses Häuschen. Am nächsten Tag begleitet mich meine Mutter zum Kindergarten und knöpft sich Tante Gisela vor, die dem Kind falsches Deutsch beibringt. Ich schäme mich und stehe dabei mit gesenktem Kopf. Aber Tante Gisela schmettert meine strenge Mutter souverän ab. »Hören Sie mal«, sagt sie, »ich lerne die Kinder seit 30 Jahren Lieder. Da müssen Sie nicht kommen und mir sagen, was richtig ist oder falsch.« Unschlagbar. Glück. Alle wollen immer glücklich sein. Was ist Glück und warum ist es so erstrebenswert? Die polnische Dichterin und Literaturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska hat ein Gedicht über, nein, eigentlich gegen die glückliche Liebe geschrieben. Glückliche Liebe, fragt sie, wozu braucht man das? Die Glücklichen sind doch nur mit sich selbst beschäftigt. Die sehen die Welt doch gar nicht. Was wir brauchen, das sind die Unglücklichen, die Sensiblen, die Durchlässigen. Auch mir war sogenanntes Glück immer tief verdächtig. Ich war nie dauerhaft glücklich, hatte aber überwältigend glückliche, kostbare Augenblicke in meinem Leben, wie Perlen. Und aus vielen solcher Augenblicke fädle ich mir die schönste Perlenkette auf. Mein Unglücklichsein aber war und ist die Quelle aller Kreativität. Was ich schreibe, was ich denke, es kommt immer aus Ecken, wo es dunkel ist und weh tut. Robert Walser schrieb mal an Karl Selig, »Das Glück ist kein guter Stoff für Dichter. Es ist zu selbstgenügsam. Es braucht keinen Kommentar. Es kann in sich zusammengerollt schlafen wie ein Igel. Dagegen das Leid, die Tragödie und die Komödie, sie stecken voll von Explosivkräften. Man muss sie nur zur rechten Zeit anzünden können. Dann steigen sie wie Raketen zum Himmel und illuminieren die ganze Gegend.« Hoffnung. Ein besonders grauer Tag, besonders viel geht schief, nur Kleinigkeiten. Aber es sind ja nicht die ganz großen Katastrophen, woran wir zerbrechen, es sind die Kleinigkeiten. Aus den ganz großen Katastrophen erwächst uns Kraft, wir halten durch, sind tapfer, wie wir es immer gelernt haben. Aber diese grauen, tückischen Tage voller kleiner Enttäuschungen und Niederlagen, die zersetzen uns. Und hilflos wissen wir nicht, wie wir dem entgegensteuern können, dem Gefühl von Verlust, Trauer, Schwäche. Gelegentlich auf Wasser blicken, sagt Gottfried Benn. Der Rhein ist in der Nähe. Ein Spaziergang am Rhein hilft meistens. Er fließt und trägt Tristesse mit sich fort in die graue Nordsee. Der Gang zum Rhein ist aber fast zu schwer heute, vorbei an dem Briefkasten, mit dem mich eine so lange Geschichte verbindet, neben dem ich schon Stunden ausgeharrt habe, um einen bestimmten Brief wieder zurückzubekommen, einen Brief, der eine Katastrophe angerichtet hätte. Ich hoffte auf das Vertrauen des Briefkastenlehrers morgens um 6. Ich hatte Tinte, Schreibprobe, Personalausweis dabei. Er hatte gezögert, mir dann den Brief zurückgegeben. »Sie haben 2 Ehen gerettet«, sagte ich weinend. »Dieser Briefkasten ist mir tägliche Warnung. Die Stufen zum Ufer hinunter heute kaum zu bewältigen. Tränen, Verzweiflung bis zur Atemlosigkeit. Die Bitte aus der Kindheit an wen auch immer, gib ein Zeichen, irgendein Zeichen, das ich verstehe.« Ein Schiff fährt vorbei. Ein großes Containerschiff. Es kommt aus Holland und kämpft sich Richtung Basel. Es heißt Esperanza. Hoffnung. Ein Zeichen. Probefahrt. Als ich in den 50er Jahren ein Schulkind war, hatten wir verbitterte Lehrer. Die Frauen ohne Männer, die waren im Krieg gefallen. Die Männer ohne ein Bein oder einen Arm, die waren in Stalingrad geblieben. Die Fragen nach dem Sinn dieses furchtbaren Krieges unbeantwortet in der Luft, die Bestraf- und Prügelrituale noch nicht überwunden. Zu Hause war es nicht besser. Die Mütter hart geworden, die Väter versehrt an Leib und Seele, die Kinder überflüssig durch die Wiederaufbaujahre gezerrt, Kinder bei Tisch, stumm wie der Fisch, solange du die Füße unter meinen Tisch, ja, ja. Mein Vater war Automechaniker in einer Werkstatt für Luxusautos. Denn Luxus war in den 50ern sehr gefragt bei denen, die schon wieder was hatten, bei denen, die aus den 40 Mark bei der Währungsreform irgendwie mehr gemacht hatten als mein Onkel Hans. Ein repariertes Auto braucht eine Probefahrt. Die Probefahrten machte mein Vater zu meiner Schule, um mich abzuholen. Mein Mathematiklehrer kam an Krücken aus dem Schulgebäude, mein Biologielehrer saß mit Fahrradklammern an der Hose auf dem Rad, meine Lateinlehrerin klemmte ihre Plastiktasche unter den Arm und sagte im Vorbeigehen zu mir, wozu brauchen Arbeiterkinder neuerdings Abitur? Und da fuhr ein Maybach vor, ein schwarz glänzender Maybach oder ein BMW V8 mit geschwungenem Trittbrett, ein Mercedes, silbern, mit Ponton und Heckflosse, ein grüner Jaguar, jeden Tag ein anderes luxuriöses Auto. Ein Mann stieg aus, der eine Mütze trug und Handschuhe. Die Mütze nahm er ab, verbeugte sich vor mir und öffnete die hintere Wagentür. Ich stieg ein und wir fuhren ab. Das Fräulein steigt immer hinten ein, hatte mir mein Vater unser Spiel erklärt. Und die Handschuhe trug er, um die elfenbeinfarbenen Lenkräder nicht mit seinen Händen voller Wagenschmiere zu beschmutzen. Diese Geschichte allein hätte gereicht, um mich verhasst zu machen an meiner Schule. Aber es war ja noch viel schlimmer. Zu Hause saß meine Mutter, die Näherin war, an ihrer Singer-Nähmaschine und hatte einen großen Auftrag an Land gezogen. Für die wieder eröffneten Kinos und Theater der Region nähte sie die roten Samtvorhänge. Unsere Küche, unsere 2 kleinen Zimmer, alles quoll über mit rotem Samt. Und es fiel immer etwas Samt ab. Davon bekam ich ein Mützchen, einen Schal, eine Bordüre, am Rocksaum oder an den Ärmeln, einen kleinen Muff. Nun stelle man sich das ganze Szenario vor. Die Prinzessin in rotem Samt verlässt die Schule, steigt in einen Jaguar mit Chauffeur und fährt ab. Fährt in ihr trostloses Zuhause, 5 Personen, die sich hassen, in 2 Zimmern mit Küche, kein Bad, Klo eine Treppe tiefer. Aber das weiß ja keiner. Es erklärt aber, warum ich heute mit 70 so oft rote Samtjacken trage und einen grünen Jaguar mit elfenbeinfarbenem Lenkrad fahre. Ich habe lange gebraucht. Jetzt kann ich es genießen. Mein Jaguar hat das Kennzeichen KR3506. Mein Vater hieß Karl Riegert und sein Geburtstag war der 3.5.1906. Ich steige ein in meiner roten Samtjacke und sage, hallo Karl, hallo Paula, hier bin ich. Ihr habt alles richtig gemacht. Danke.